This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. November 1944. Ich friere bis auf die Knochen. Meine Tränen sind noch nicht getrocknet und kleben mir frostig im Gesicht. Nicht einmal 5 Minuten ist es her, dass ich von meinem Mann getrennt worden bin. An diesem schrecklichen Ort, vor dem sich die Leute in Nowaki erzählt haben. Auschwitz. Wir alle wissen, was hier mit uns Juden geschieht. Von Tötungen ist die Rede. Von Gaskammern. Ich drücke meine kleine Tochter Eva fest an meine Brust. Ihre blauen Augen sind weit aufgerissen. Sie lugt verängstigt zu mir nach oben. Meine Glieder sind steif von der langen Zugfahrt. 3 Tage lang waren wir unterwegs, da die Lok auf der Strecke kaputt gegangen ist. Was zum Teufel ist nur mit meinen Füßen los? Obwohl ich ihnen den Befehl zum Laufen gebe, heben sich meine Fußsohlen kaum vom Boden ab. Sie schleifen über die Erde wie die von einer Greisin. Mein Magen krampft sich schmerzhaft zusammen. Was hat die SS nur mit uns vor? Eva wippt gegen meinen Bauch, in dem sich ihr ungeborenes Geschwisterchen befindet. Noch kann man keine große Wölbung sehen. Es ist noch zu früh. Ob das gut oder schlecht für uns sein wird? In Nowaki habe ich sogar eine zusätzliche Ration zu essen bekommen. Eva ist bereits im Lager geboren worden. Bisher kennt sie nichts außer Gefangenschaft. Keine Spiele auf einer grünen Sommerwiese. Kein Baden im Fluss. Dennoch ist ihr unschuldiges Kinderlachen besser als ein Stück Schokolade. Jeder im Lager hat sie ins Herz geschlossen. Schließlich war sie das erste Baby, das dort geboren wurde. Erst jetzt bemerke ich, dass wir vor einem Gebäude zum Halten kommen. Wir werden durch eine Tür getrieben, die uns alles schluckt wie ein Haifisch. Runter mit den Klamotten, fährt uns eine Aufseherin an. Sofort beginnen die Frauen ihre Kinder und dann sich selbst zu entkleiden. Die Bäuche der anderen Frauen sind auch vom Hunger gebläht. Meiner sticht nicht weiter hervor. Splitterfasernackt werden wir weitergetrieben. Ich halte mir Eva vor meine Blöße. Wie dürr alle um mich herum sind. Lebende Skelette. Die Schultern stehen wie Ecken von Kleiderbügeln heraus. Ein riesiger Schlauch wird auf uns gerichtet. Der harte Wasserstrahl lässt mich fast in die Knie gehen. Hinter mir stürzt eine Frau zu Boden und bleibt wimmernd liegen. Tropfnass werden wir weitergetrieben. Ohne uns trocknen zu können, erhalten wir neue Kleidung. Schnell ziehe ich die zitternde Eva und dann mich selbst an. Weiter, da entlang, kommandiert eine scheinbar mundlose Frau. Ich werde vor den Tisch geschoben. Einer packt meine Hand und dreht sie gewaltsam um, sodass der nackte Unterarm nach oben zeigt. Ein Mann in Streifenkleidung sticht mit einer Nadel zu. Immer wieder und wieder. Schmerz durchzuckt mich, doch ich beiße die Zähne zusammen. Für Eva, die mich erschrocken ansieht. Jetzt taucht der Mann ein Tuch in Farbe und fährt damit über meinen blutigen Unterarm. Schnell wischt er darüber und ich erkenne eine gestochene Zahl. Leere breitet sich in mir aus, als der Mann Evas Arm packt und ausstreckt. Sie quietscht erschrocken auf, doch ich drücke sie enger an meine Brust, damit sie den Arm nicht zurückzieht. Sie schreit, als die Nadel unter ihre Haut sticht. Wieder und wieder. Ihr Körper sackt zusammen und ich habe das Gefühl, eine leblose Puppe zu tragen. Durch die Schmerzen hat sie die Besinnung verloren. A26958 prangt nun auf ihrem Arm. Sie wird die Zahl ein Leben lang tragen, wenn wir überleben. Erst als sie die Baracke verlassen, kommt sie wieder zu sich. Flatternd öffnet Eva die Augen. Die Nummer auf ihrem Unterarm ist blau wie ihre Augen. Ich drücke meine Tochter fest an mich, während wir weiter ins Ungewisse getrieben werden. In der heutigen Folge spreche ich mit Eva Umlauf. Eva, geboren als Eva Hecht, wird am 19. Dezember 1942 im bitterkalten Winter in einem Zwangsarbeiterlager für jüdische Häftlinge im slowakischen Novaki geboren. Am 17. Oktober 1942 sind ihre Eltern Imro und Agnes Hecht, geborene Eisler, dorthin verschleppt worden. Der Vater ist Buchhalter. Das junge Paar hatte erst in diesem Jahr geheiratet. Eva ist das erste Kind, das in Novaki geboren wurde. Ihre Mutter erzählt ihr später, wie sie für die Mithäftlinge zu einem Symbol für das Leben wurde. Doch Novaki ist ein Durchgangs- und Sammellager für die Deportationen in die Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und Majdanek. Am 3. November 1944 wird Eva im Alter von knapp 2 Jahren zusammen mit ihrer schwangeren Mutter und ihrem Vater mit einem der letzten Transporte nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Bei der Ankunft wird der Vater von seiner Frau und seiner Tochter getrennt. Angesichts der vorrückenden Roten Armee bereitet die SS seit Sommer 1944 die Räumung des Vernichtungslagers vor. Ende Oktober stellt sie das Morden in den Gaskammern ein. Nur deshalb wird die kleine Eva nach ihrer Ankunft nicht sofort getötet, sondern mit ihrer Mutter im Lager aufgenommen und als Häftling registriert. Ihr wird die Nummer A26958 auf ihrem Unterarm tätowiert. Im Lager wird das Mädchen todkrank. Auch die Mutter erkrankt schwer. Der Vater wird am 20. Januar 1945 auf einen Todesmarsch nach Melk, das ist ein Außenlager des KZ Mauthausen, geschickt. Aufgrund der unmenschlichen Bedingungen und der schweren Zwangsarbeit erkrankt er dort und stirbt am 21. März 1945 an einer Blutvergiftung. Am 27. Januar 1945 wird Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee befreit. Im Juni 1945 kehrt Eva mit ihrer Mutter und der im April geborenen kleinen Schwester in die Slowakei zurück. Die Suche der Mutter nach ihren Verwandten bleibt ergebnislos. Evas Groß- und Urgroßeltern und die 3 Geschwister der Mutter sterben im Holocaust. Evas Kindheit und Jugend waren gleichzeitig von der Angst der Erwachsenen vor einer neuen Judenverfolgung geprägt, vor allem als der Antisemitismus in Osteuropa mit einem Schauprozess gegen Kommunisten mit jüdischen Wurzeln in Prag 1952 seinen Höhepunkt erreicht. Ihre schweren Erkrankungen in der Kindheit wecken Eva den Wunsch, Kinderärztin zu werden. Nach dem Abschluss des Medizinstudiums in Bratislava folgt sie 1967 ihrem Mann nach München. Nur wenige Jahre später, 1971, verunglückt ihr Mann tödlich. Eva Umlauf macht ihre fachärztliche Ausbildung an der Kinderklinik in München, heiratet 1973 erneut und bekommt mit ihrem zweiten Mann 2 Söhne. Auf einer Gedenkfeier in Auschwitz im Jahr 2011 spricht sie erstmals über ihre Geschichte und ist seitdem als Zeitzeugin aktiv. 2016 veröffentlicht sie ihre Lebensgeschichte in dem Buch »Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen«. Sie lebt in München und ist bis heute als Kinderärztin und Psychotherapeutin aktiv. Ich habe Eva Umlauf das erste Mal auf einer Gedenkfeier in Traunstein getroffen. Auch hier hat sie eine Rede gehalten und den Zuhörerinnen und Zuhörern ihre Geschichte erzählt. Dort beeindruckte mich ihr Lebensweg und ihre empathische und gefühlvolle Art. Seitdem stehen wir in Kontakt und ich durfte sie in München interviewen. Hört jetzt rein in das Gespräch, um ihre Erzählungen aus erster Hand zu erfahren. Die erste Frage immer an meine Gäste ist, ob sie eine kurze Biografie von sich geben könnten, wann und wo sie geboren wurden.
Also ich bin geboren am 19. Dezember 1942, im strengen Winter, so sagte das meine Mutter, in Arbeitslager für Juden in der Slowakei. Diese Ortschaft, was eine Stadt jetzt ist, heißt Novaki.
19. Dezember hat meine Schwester auch Geburtstag.
Echt?
Lustig, guter Tag, ja.
Weiß kurz, nicht.
Kurz vor Weihnachten,
auf jeden Fall Schütze. Wir haben noch jemanden, der ganz kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember, mein jüngster Sohn, der gerade da ist, mit der Freundin.
Was waren, also Sie sind quasi in dem Arbeitslager auf die Welt gekommen.
Ja.
War das üblich, dass da ja, dass da Geburten stattgefunden haben, oder war das was Besonderes?
Es war trotz allem, dass 5 Geburten stattgefunden haben. Ich war die erste und das war schon was Besonderes, ein Kind im Krieg in einem Arbeitslager auf die Welt zu bringen. Also es war im Krieg und meine Mutter hat gesagt, du warst ein Zeichen des Lebens in Zeiten des Krieges. Ja. Und deswegen finde ich, in meinem Buch ist auch von einem Schriftsteller zitiert, der dort auch war. Es ist das erste Kind im Lager geboren und wenn es das Kindchen schreiben kann, wird den Geburtsort Lager Nowaki angeben. Das schreibt er. Wenn der Doktor, der meine Mutter bei der Geburt geholfen hat, auf die zurückkam von der Geburt und hat es bekannt gegeben.
Wie viele Menschen haben da gelebt in dem Lager?
1200. Das ist bekannt und das war kein Vernichtungslager, aber ein Arbeitslager mit verschiedensten Werkstätten. Schneiderwerkstatt, Schuhwerkstatt, Fotowerkstatt, deswegen haben wir die Fotos als Nachdenken von dem Fotografen. Der Fotograf sollte die Arbeit dokumentieren. Mhm. Ja.
Und wie hat Ihre Mutter das Leben dort wahrgenommen? Sie war ja dann hochschwanger, hat sie als Baby bekommen. Wie hat sie da arbeiten und leben können?
Aber sie konnte, die hat mit meinem Vater in so einem kleinen Kämmerchen gewohnt. Und sie hat gearbeitet, weil sie ja zuerst nicht in die Schulen gehen durfte. Die hat dort als Schneiderin in der Schneiderwerkstatt gearbeitet. Also sie hat auch gelernt, weiße Schneiderin. Weiße Schneiderin ist ein Beruf, was nicht mehr existiert. Man hat weiße Wäsche genäht, wie Männerhemden, Schürzen. Früher waren auch die Handtücher manchmal aus Leinen, die musste man auch nähen. Das macht jetzt kein Mensch. Das kauft man alles fertig.
Wusste man zu dem Zeitpunkt, wenn Sie gesagt haben, es war so ein Durchgangslager, mit dem Endziel wahrscheinlich nach Auschwitz deportiert zu werden?
Das wusste man.
Was diese Züge da damals bedeutet haben?
Ja, ja. Das wusste man.
Ist es dann quasi ja, wie so eine Heuschrecke von einem zum anderen gesprungen, die Nachricht, oder wie hat man davon erfahren?
Ja, ich meine, eher mal würde ich sagen Flüsterpropaganda, weil man hatte keine Handys und so. Und außerdem war der Lager weiter. Also das war nicht direkt am Bahnhof in der Stadt, das war weiter. Ich weiß es jetzt nicht in Kilometer weiter, wie viele das waren, aber es war außerhalb. Und aber wenn ein Zug gekommen ist, dass man wieder Leute abtransportiert hat, wobei das in der Zeit nicht bis zum August, Oktober 1944 hat man wenig. Da war so eine Pause mit Zügen nach Auschwitz. Aber dann war der slowakische Nationalaufstand und wir waren besetzt von den Deutschen. Wir haben bis Ende 44 nicht. Und dann kamen die Transporte. Und wir kamen auf den letzten.
Wann wurde dieses Lager gegründet? Direkt nach der
41.
Besetzung?
41. Drei Lager waren. Die Arbeitslager.
Genau.
Ja, drei Lager. Nowaki, Serek. In Serek ist jetzt ein Museum. Und Wihinje, das war relativ unbedeutend, war sehr klein.
Und wie weit ist Nowaki ungefähr von Auschwitz entfernt?
280 Kilometer ist Trenčín. Also so ungefähr 250, 280. Ich weiß es nicht ganz genau.
Ich weiß von anderen Arbeitslagern, dass es da so eine Art Judenrat gab, die dann letztendlich verantwortlich waren, bedauerlicherweise diese Listen zu füllen mit Leuten, die abtransportiert wurden. Da haben ja auch einige Suizid begangen, weil die Aufgabe zu schwer war, die eigenen Leute quasi auf die Listen zu schreiben. War das in Nowaki auch der Fall?
Ja, das war auch der Fall. Und ich hatte mit dem Lehrer, weil da waren auch Kinder, also schulpflichtige Kinder, und er hat eine Schule geführt. Der Lehrer ist 100 Jahre alt geworden, lebte in einem jüdischen Altenheim in Bratislava, den habe ich noch gesprochen. Und seine Schwester hat den Kommandantenchef, der Frau, Klamotten genäht. Also die hat sie eben ausstaffiert, wie man bei uns gesagt hat. Und die hat dann bewirkt, dass er nicht auf den Transport, weil sie diese Beziehung hatte zu der Schneiderin, hat sie bewirkt, dass er nicht auf den Transport kam und wurde umgestauscht. Die Zahl hat gestimmt und das hat ihm auch wahnsinnig schlechtes Gewissen gemacht.
Wie alt war Ihre Mutter zu dem Zeitpunkt, als Sie auf die Welt gekommen sind?
Also sie hat geheiratet mit 18, sie hat mich bekommen mit 19 und meine Schwester mit 21. Also die war mit 21 nach dem Krieg eine Witwe mit zwei kleinen Kindern, 2 Jahre und 6 Wochen.
Unglaublich.
Unglaublich, das muss man sich doch auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Heutzutage gucken sie die 21-Jährigen so an und sagen, ich weiß nicht, was ich machen will, ich weiß nicht, was ich studieren will. Ja. Also das ist so, diese Reife kommt mit der Geschichte.
Mhm. Also diese Verantwortung sofort zu übernehmen oder schon immer zu haben ab zu einem jungen
heutzutage
Alter.
Heutzutage kriegen die Frauen, weiß ich nicht, mit 35 die Kinder. Also ich alles nach hinten verschoben, vielleicht auch deshalb, weil wir älter werden.
Sind Sie mit dem Transport, ich glaube, Sie sind ja Anfang November nach Auschwitz deportiert worden.
Nein, angekommen.
Okay.
3. November.
3. November. 44,
ja.
Und wie, wann war die Abfahrt? Oder wie lange ist man ungefähr in dem Zug unterwegs gewesen?
Wir waren länger unterwegs als gedacht, weil die Lok kaputt gegangen ist. Und 3 Tage haben wir uns verspätet. Und diese 3 Tage haben uns das Leben gerettet. Diese Verspätung. Ein verspäteter Zug hat uns das Leben gerettet.
Inwiefern?
Ja, weil die Deutschen schon geahnt haben, dass die Rote Armee kommt und wollten die Spuren verwischen und haben die Gaskammer gesprengt. Das bedeutet nicht, dass nicht sehr viele Leute noch erschossen worden sind und an Krankheiten gestorben sind, aber wir sind nicht wie 3 Tage vor, bis 31. Oktober hat man vergast. Und dann wurde das beendet, weil man das nicht denen gleich am Anfang servieren wollte.
Die wollten wahrscheinlich die Spuren verwischen von ihren Taten, ganz dass genau. Die Rote Armee nicht auf diese Gaskammern stößt wahrscheinlich. Können Sie sich, Sie waren wahrscheinlich zu klein, oder was hat Ihre Mutter von der Ankunft erzählt in Auschwitz?
Also meine Mutter hat überhaupt sehr wenig erzählt. Und über die Ankunft hat sie nur über die Tätowierung erzählt, wie wir beide tätowiert wurden, und die Trennung kam an der Rampe zwischen Vater und Mutter. Meine Mutter war im 4. Monat schwanger, was man noch nicht gesehen hat mit meiner Schwester.
Wahrscheinlich war sie da so dünn und hat eben noch keinen 4. Monat.
In Novak war noch zum Essen. Also das war ja nicht ein Luxusrestaurant, würde ich sagen. Das Essen war schlecht, großartig, aber man konnte auch in den Kämmerlein auch alleine was kochen. Und schwangere Frauen haben sogar eine extra Portion Butter gekriegt.
Okay.
Also das heißt, es war nicht gut, aber es war essbar, es war zum Essen, man hat nicht verhungert, das war kein Vernichtungslager.
Und diese Tätowierung, das Buch trägt ja auch den Titel, die Nummer auf meinem Unterarm.
Die Nummer auf deinem Unterarm, weil das aus einem Gedicht ist. Also der Dichter hat für mich geschrieben und gesagt, die Nummer auf deinen Unterarm ist blau wie deine Augen.
Können Sie sich an diese Prozedur erinnern, der Tätowierung?
Nein. Ich meine, ich war knappe 2 Jahre alt. November waren wir da, ich bin Dezember geboren, sind wir angekommen. Und ich kann mir nur aus dem Erzählen, wie es auch im Buch drin steht, erzählt erinnern. Also das heißt, ich nicht eigenes Erinnerungsvermögen ist nicht vorhanden mit 2 Jahren.
Das ist klar. Ich glaube, das geht erst so ab 4 Jahren, so dieses aktive Erinnern.
Ja, 3,5, 4, wenn irgendwas wesentlich, und da auch nur erinnert man sich was Wesentliches. Ich kenne Leute, die erinnern sich überhaupt nicht an ihren ersten Schultag.
Echt?
Ja.
Was?
Also ich dachte, ich weiß nicht.
Ach,
ich erinnere mich ganz genau, aber auch früher schon natürlich.
kann ich mich schon erinnern, aktiv an Sachen, aber wahrscheinlich eher so einschneidende Erlebnisse, an die man so Erinnerungsfetzen, die dann mit einem Gefühl verbunden sind, wahrscheinlich.
Mit Gefühl verbunden sind und vielleicht auch von dem Erzählten. Man weiß, manchmal hat man mir das erzählt oder erinnere ich mich selber. Mhm. Und das ist eine Mischung oft.
Können Sie sich erklären, weshalb Sie noch tätowiert wurden, wo ja die Deutschen eigentlich schon fast am...
Ja, wir sind die gesamte Prozedur durchgegangen, einschließlich Tätowierung, weil tätowiert hat man nur in Auschwitz. Mhm. Mhm. Und warum die das gemacht haben, gerade dort, also in anderen, die haben uns registriert, wer noch angekommen sind. Eigentlich wollten die uns gar nicht. Da kamen Nachrichten, den Zug, wir sollen gar nicht kommen und wir sollen zurück. Und dann haben die, wo wir zurück sollten, gesagt, nein, ihr fährt weiter. Also das war schon ein bisschen chaotisch am Ende des Krieges, diese ganze Transportgeschichten. Hauptsache unser Transport, der in Polen, in Auschwitz, von den Historikern als glücklicher Transport geschildert wird. Glücklich deswegen, weil da noch viele am Leben geblieben sind, dadurch, dass die uns, nicht alle, aber dass die uns wir sind nicht sofort ins Gas, so hüpft alle.
Ich habe meinen Podcast Wunder, Wissen, Weltkrieg genannt, aus dem Grund, weil jeder Zeitzeuge wie ein persönliches Wunder erlebt hat, wo er am Leben geblieben ist oder sie. Und das könnte man ja als ihr Wunder bezeichnen, dass es eben diese Verspätung hatte.
Das war Wunder oder kaputter Lok oder Glück oder was sie wollen. Das war einfach Schicksal, dass wir diese 3 Tage kaputter Lok hatten.
Ja.
Also das kann man sich erklären, wie es einem passt und an was man glaubt.
Nach der Tätowierung wurden Sie da von Ihrer Mutter getrennt oder sind Sie gemeinsam in ein Lager gekommen?
Ich weiß es nicht genau, wann ich getrennt war, aber wir waren getrennt. Ich kam auf die Kinderabteilung zum Dr. Mengele, der dann aber schon aufgehört hat mit seinen Menschenversuchen, mit Kinderversuchen. Er hat auch schon am 18. Januar, glaube ich, das muss man nochmal nachprüfen, ob der Tag stimmt, Auschwitz verlassen. Mit sehr vielen Dokumenten und aber sehr viel ist auch geblieben.
Ja, ich glaube, kurz vorher, so 10 Tage, das könnte schon stimmen, weil am 27. Januar kam ja die Rote Armee und hat Auschwitz
vielleicht
befreit.
In manchen Büchern steht Mitte Januar, machen genaues Datum, weiß ich auch nicht.
Ja, Mengele hat sich ja in der Nähe von Rosenheim in Mangolfingen versteckt nach dem Krieg. Das kann man auch.
Und später am Chiemsee.
Genau, das ist dazwischen Simsee, also bei Rosenheim ist es bei Riedering. Den Bauernhof, den gibt es auch noch. Und die Leute, die damals da genau gelebt haben.
Sogar mit Tom. Tom weiß
das. Okay. Ja, genau. Ja,
und dann haben die gerade irgendein Fest gemacht, so Entendank oder Wein oder weiß es nicht was. Und das war mir einfach zu blöd, dort hinzugehen zu den Leuten. Mhm. Und er ist gegangen. Mhm. Noch mit einem. Wir waren eine Gruppe, die da an diesem Hof gehen wollte.
Ja. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele es noch gibt, die das damals ihn kannten. Vielleicht sind es jetzt die Enkelgeneration, die da
lebt. Aber es war jemand, der das noch erinnerte.
Mhm. Ja, das ist natürlich ein ungutes Gefühl, wenn...
Ja, was soll ich dort?
Ja. Ja, genau, also Mengele, in welchem, der war ja für dieses sogenannte Zigeunerlager, glaube ich, zuständig damals und für seine, diese Menschenversuche, aber ich glaube, dieses Zigeunerlager war ja ihm unterstellt als Lagerarzt.
Also, wir kamen, November 1944, war der Zigeunerlager leer. Im Mai wurden alle Zigeuner ermordet. Also jetzt darf man nicht Zigeuner sagen, aber es sind Sinti und Roma, die wurden vergast. Und wir kamen in diesen Zigeunerlager, weil der leer war.
Mhm. Dieses sogenannte Familienlager, wo Transporte aus Theresienstadt hinkamen, das glaube ich, war auch ihm unterstellt.
Mhm.
Weil da hatte ich auch eine Zeitzeugin interviewt, die in diesem...
Aber der hat ja einfach, er war interessiert an Zwillingen, an Kindern. Später waren keine Zwillinge mehr, die gekommen sind, dann an Geschwistern. Mhm. Also er hat sogenannte genetische Lehre und Hauptsache auch Lehre, wo er verglichen hat, die Zeichen oder von der jüdischen Rasse, wo er die Leute vermessen hat. Und die haben solche Köpfe und solche Köpfe. Diese Rassenlehre war sehr wichtig.
Und ich glaube, die Augenfarbe, wie man die verändern könnte oder sowas.
Ja, da hat er Phenolspritzen in die Augen
reingespritzt.
Es war schon auch eine Doktor, der nicht verdient diesen Namen.
Er hat es sich wahrscheinlich auch einfacher gemacht, weil er war ja, ich habe mich mit seinem Lebenslauf beschäftigt, erst an der Front eingesetzt.
Und dann wurde er verletzt.
Und dann, genau, dann hat er sich wahrscheinlich gedacht,
Mann, dann mache ich mich ruhiger.
Genau, es ist besser, selber nicht in Gefahr zu kommen. Und er wollte ja, glaube ich, in die Wissenschaft eingehen mit seinen schrecklichen Experimenten.
Ja.
Und hat sich dann natürlich davon geschlichen, bevor es dann wirklich eng für ihn geworden ist.
Ja, ja, er hat überlebt. Er ist davon gekommen.
Ich glaube, man weiß nicht ganz genau, ob er dann in Argentinien, glaube ich, war und dort in dem See ertrunken ist oder was genau.
Ja, aber er hat noch lange gelebt und dazwischen war er ein paar Mal in Deutschland. Das weiß man auch.
Mit seiner Frau, glaube ich, hat er sich da getroffen, oder?
In dem, ja, weiß ich nicht, mit den Eltern oder Geschwistern oder so. Und zwar, in Gollnhausen am Chiemsee. Wenn Sie spazieren gehen, seinen Höhenweg durch Chiemsee, dann steht da auch der Name Mengele. Auf eine wunderschöne Villa.
Unglaublich.
Hätte uns auch gefallen.
Dass er dann auch die Möglichkeit hatte, unentdeckt zu bleiben und wieder zurückzukommen, das ist unvorstellbar.
Das ist unvorstellbar und ich glaube, das war irgendwie abgesprochen. Er hatte sehr viele hier, die ihn geschützt haben. Sonst wäre das nicht möglich.
Weil so viele sind ja auch in Südamerika gefasst worden oder entdeckt worden und verurteilt worden. Und bei ihm ist es nicht gelungen, ihn zu finden, wo es ja so viele Spuren hätte geben können.
Ja.
Also wäre die Möglichkeit, denke ich, schon da gewesen, dass man ihn gefasst hätte. Wie ging es dann nach der Befreiung für Sie weiter? Können Sie sich da noch...
Nein, ich kann mich nicht erinnern. Das ist alles erzähltes Erinnern. Also nach der Befreiung sind ungefähr 6000 Insassen im Lager geblieben, die nicht auf die Todesmärsche gegangen sind, weil sie krank waren, nicht transportfähig waren. Und wir waren unter diesen 6000. Paradox ist, dass mein Vater noch auf den Todesmarsch gegangen ist und dann kam er bis Mauthausen und von dort war ein Nebenlager, Außenlager Melk in der Wachau, wo da so Quarzgruben waren, wo sie gearbeitet haben. Und nach den Todespapieren in Mauthausen, was ich zu Recherchen von dem Buch rausgekriegt habe, dass mein Vater in Melk umgekommen ist, an eine Sepsis, die er von einem Furunkel am Oberarm gekriegt hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es könnte auch stimmen, weil wenn man nur Infektion bekam und man hatte keine Antibiotika, man war total immunologisch runtergefahren von Hungern und Krankheiten, da stirbt der Mensch mit 33.
Unglaublich. Ja, das ist klar, wenn man keine Tetanusimpfung hat oder aufgefrischt.
Ja, Tetanus oder man hat keine Antibiotika.
Ja.
Und der Körper ist schwach.
Ja, da hatte ich auch Zeitzeugenberichte eben gelesen mit diesen Holzschuhen, dass man oft Blasen bekommen hat und auch.
Und Infektionen.
Genau, aufgrund dieser Blasen dann auch Infektionen bekommen hat. Also aus heutiger Sicht wirklich unvorstellbar, wie man überhaupt...
Heute hat man fast zu viel Antibiotika.
Das stimmt auch wieder. Aber wie man überhaupt da eine Chance hatte, so einen Todesmarsch zu überleben mit den dünnen Kleidern, die man da im tiefsten Winter, die Anstrengungen, Hunger...
Ja, absolut.
Das ist wirklich unbegreiflich. Nach der Befreiung haben Sie noch, glaube ich, 6 Monate in Auschwitz gelebt, weil sie beides ja krank waren.
Von Januar bis Juni, ja, das stimmt. Also bis meine Mutter hat ja im April meine Schwester geboren und da waren so Lazarett eingerichtet in den. Waren Sie mal in Auschwitz?
Nee, leider nicht.
Da mussten Sie.
Genau, ich würde es gerne
dass
mal sehen.
Sie sich einfach, nicht ja. weil es so schön ist, aber weil man sich diese, wie soll ich sagen, diese Verhältnisse vorstellen kann, wenn man dort ist. Und in diesen, es gibt eine wunderbare deutsche Führung, wenn Sie mal fahren, diese Frau ist gut, weil sie sich auskennt. Und da hat meine Mutter Ende April meine Schwester auf die Welt gebracht. Und wo sie 6 Wochen alt war, ist sie noch mit einem Kind, 6-Jährigen, was sie mitgenommen hat, nach Trenčín, nicht nach Novaki, den Ursprungsort, das ist so ungefähr von Bratislava, 120 Kilometer nordöstlich, wurde sie von Trenčín über Žilina nach Novaki genommen. Ihre Eltern sind direkt nach Auschwitz gegangen und Großeltern und Geschwister, alle, und sie kam nach Novaki. Mhm. Und dann ist sie zurück und wollte wissen, wer noch gekommen ist. Mhm. Und leider niemand. Die ist die einzige von zahlreichen Familienmitgliedern. Die hat also einzige überlebt.
Unglaublich. Mhm. Diese Ernüchterung dann auch zu erfahren,
ja, dass man mit 21.
Dass so alleine im Leben steht, ja, dann letztendlich.
Alleine ohne der Verantwortung. Mhm. Mit 2 kleinen Kindern. Und deswegen hat sich das Leben noch gelohnt. Mhm.
Wer war dieses 6-jährige Kind, das sie da mitgenommen hatte? Wer war das Kind?
Das war ein fremdes Kind, der die Eltern verloren hat und mit dem auch Mengele Versuche gemacht hat. Der war länger in Auschwitz als wir. Und der war so anhänglich, ja. Meine Mutter hat gesagt, er war immer bei mir, weil er niemanden hatte. Und dann wollte ihm eine russische Frau mitnehmen, eine russische Ärztin, die mit den Russen mitgekommen ist ins Lager. Und dann hat meine Mutter gesagt, er geht nicht mit ihnen. Ich weiß, wo er wohnt. Er weiß, wo er wohnt. Er weiß, wie er heißt. Er weiß nicht, wie alt er ist. Und die haben ihn geschätzt auf 6, tatsächlich war er 6. Und dann hatte seine Familie dem Bruder von seinem Vater, dort ist er gekommen, nach Novaki, das ist 20 Kilometer von Trenčín, aber 20 Kilometer in einer Zeit, wo man keine Transportmöglichkeiten hat, ist viel.
Das stimmt, ja. Mhm.
Und dann kam der Onkel noch mit einem Bekannten und haben die mitgenommen. Mhm.
Ja, Gott sei Dank wusste er dann noch ein paar Sachen an, weil viele Kinder waren ja oft zu jung, um sich zu erinnern an, wo sie herkommen.
Er wusste schon ein paar Sachen, ja, wo man ihn so ein bisschen identifizieren konnte.
Mhm. Wie war dann der Start ins Leben für ihre Mutter, nachdem sie dort angekommen ist? Wie hat sie sich dann ins Leben zurückkämpfen können?
Ja, das war bestimmt nicht einfach, aber es waren so Hilfsorganisationen, amerikanische und Rotkreuz und UNRWA und verschiedene. Also wir haben eine Wohnung, also Wohnung ist übertrieben, aber das Haus steht noch in Trenčín, das ist ein altes, wunderschönes Haus, wo eine Galerie für einen Maler ist, einen slowakischen Nationalmaler, und in diese Wohnung, also Wohnküche, die sie bekommen hat mit den 2 Kindern, auf dem gleichen Korridor hat gelebt eine Familie, wo die Kinder versteckt haben und wo in der Slowakei waren solche Ausnahmen für manche Leute, die nicht genommen worden sind auf den Transport, weil sie wichtig waren. Und der Vater war Arzt und dann hat man sehr, sehr ihm gebraucht, und dann hat diese Ausnahme gekommen, dass er nicht deportiert war. Und der hatte einen Sohn auch und eine Schwester. Also der Sohn ist so alt wie ich, und der hat das Gedicht geschrieben für mein Buch. Dieses eine Zeile davon ist. Und er lebt jetzt in Kanada, er ist 68. Wo Prager Frühling war, ausgereist und ist jetzt in einem Heim, weil er schwer per Parkinson krank ist. Ja. Und seine Schwester, weil ich war jetzt über Allerheiligen in Bratislava und ich habe seine Schwester besucht in Altenheim, die ist noch 7 Jahre älter. Mhm. Wenn ich Zeit habe, dann gehe ich nochmal vorbei.
Ja. Mhm. Hat Ihre Mutter als Schneiderin dann weitergearbeitet?
Nein, meine Mutter hat Abitur nachgemacht in so Abendkursen. Mhm. Und dann hat sie für Lehramt studiert, Grundschule.
Ah ja, also auch eine Lehrerin. Mhm. Diese Energie zu haben, zwei kleinen Kinder, Abendschule.
Sie hat ja geheiratet und mein Stiefvater hat sie ein bisschen auch geschubst. Er war Lehrer und ich muss sagen, das war sehr klug. Mhm. Mhm. Und meine Mutter sprach fließend Deutsch, weil ihre Muttersprache Deutsch war. Das war K&K-Monarchie und sie ist Lehrerin geworden und dass sie Deutsch sprach, das war ja K&K-Monarchie. Man sprach in Bratislava Deutsch, Ungarisch und Slowakisch. Aber Slowakisch wenige. Das war so Sprache von den Dienstmädels, von den in den Bergen, von den Bauern.
Das, ah, echt?
Ja, ja, okay. Das war nicht wichtig. Deutsch war wichtig und Ungarisch. Österreich, ungarische Monarchie. Und deswegen konnte sie auch, nachdem sie nach Deutschland kam, unterrichten, weil sie sehr gut Deutsch gesprochen hat. Sie hat dann unterrichtet in der jüdischen Schule hier in München, also nicht Religion, aber Deutsch, Mathe und wie heißt das? HSK, sagen die Kinder. Ja. Mhm.
Haben Sie mit Ihrer Mutter auch Deutsch gesprochen oder welche Sprache?
Nein, Slowakisch. Deutsch war verboten zu sprechen nach dem Krieg. Ach, dann kam Slowakisch, dann waren wir Tschechoslowakei.
Und Sie durften dann mit Ihrer Schwester die Schule besuchen?
Ja, ganz meine normal. Meine Schwester sogar noch Kindergarten. Mhm. Für mich war kein Kindergarten, weil das nach dem Krieg nicht war. Und ich bin in eine Grundschule gegangen, 5 Jahre, nicht 4. Wir waren noch Mädchen und Buben getrennt. Und dann kam ich in eine Mittelschule und dann ging ich ins Gymnasium, habe ich Abitur gemacht und habe Medizin in Bratislava studiert, Universitätsstadt. Und dann habe ich geheiratet und einen polnischen Überlebenden mit amerikanischem Pass, der in Deutschland, in München gelebt hat. Und die Hochzeit war 66 in Bratislava. Ich war fertige Ärztin und da habe ich noch 6 Monate auf die Auswanderung gewartet und kam Anfang 67 nach Deutschland, ins Land der Täter.
Das würde ich Sie gerade fragen, weil viele Überlebende eben immer noch einen Groll hegen gegen Deutschland oder Deutsche. Ja, sagen viele eben, sie können kein deutsches Wort hören oder deutschen
also
Boden betreten.
Das nicht, weil das Deutsch war bei uns auch gesprochen zu Hause mit meiner Mutter, mit meinem Stiefvater, wenn sie nicht wollten, dass wir verstehen.
Ach so. Ja. Dann haben sie Deutsch gesprochen.
Die. Naja, okay. Das ist jetzt nicht möglich. Dann später gewesen, ja.
Was hat Sie dazu, oder aus welchen Gründen haben Sie sich für das Medizinstudium entschieden?
Also, ich wollte immer Ärztin. Zuerst wollte ich Lehrerin werden. Und dann habe ich mir gesagt, nee, ich werde Ärztin. Und ich war gut in der Schule und das war mein Wunsch und so ist das passiert. Und dann habe ich später Medizin studiert und die Kinderheilkunde ausgewählt.
Die Kinderpsychologie haben Sie auch noch?
Ja, aber das habe ich danach gemacht, weil Psychologiestudium war ja in Bratislava, in der Slowakei nicht. Das war Kinderheilkunde, also man wurde normaler Kinderarzt dann. Ich habe hier den Facharzt gemacht, in Harlach im Krankenhaus. Und dann war später die Kinderpsychotherapie und Erwachsene. Also die Kinderpsychotherapie, damit musste man anfangen, weil das verwaltungstechnisch fachgebunden war. Also ich war Kinderärztin und ich konnte, das ist nicht verwaltungstechnisch, das ist kassenärztlich nur möglich. Also da gibt es noch weniger die Bürokratie als jetzt, aber deswegen musste ich nur das und dann auch die Erwachsenen, die Kinder haben auch Eltern, man kann nicht das nur so machen.
Ja, das stimmt, das ist immer im selben Boot sitzen sozusagen zur Behandlung. Ihr Mann, hat der auch Auschwitz überlebt oder?
Er hat Auschwitz überlebt. Er wurde, glaube ich, in Flossenbürg befreit. Dann kam, also von seiner Familie haben, wo 6 Kinder waren, 3 Mädchen, 3 Buben, nur die Buben überlebt. Mhm. Und die Eltern ins Gas auch gekommen.
Unglaublich. Und der ist dann erst nach Amerika, Sie hätten gesagt, er hat einen amerikanischen Pass gehabt.
Hat er 5 Jahre in Amerika gelebt mit seinem Bruder. Also weiß nicht, was er dort gemacht hat. Also irgendwelche Geschäfte. Die haben auch nicht viel Schulausbildung gekriegt. Und dann hat er, wie soll ich sagen, kam er zurück, zufällig nach München. Und deswegen hat er amerikanischen Pass. Aber es ist ja so, dass die Polen wollten die Juden nicht zurückhaben. Das waren alles diese displaced person. Nach dem Krieg war auch überhaupt nicht gut für die Juden. Mhm. Die waren wirklich, bei Wolfratshausen ist da ein displaced Lager, sind auch noch mehrere. Die haben dort auch noch Jahre gelebt, bis sie irgendwo anders Fuß gefasst haben.
Ja, nach dem Prager Frühling, glaube ich, sind ja auch viele aus Prag damals geflohen oder
ja.
War ja auch sehr viele.
Aber das war 68.
Genau, so viele Jahre später dann auch noch eben so. Das war mir bisher unbekannt, erst durch Recherche, dass eben auch großer Antisemitismus in Polen geherrscht hat, immer noch.
Ja. Und wo herrscht jetzt nicht Antisemitismus?
Mhm.
In Polen 68, in der Slowakei gleich nach dem Krieg.
Mhm.
Auch in Polen nach dem Krieg waren noch Pogrome in Polen nach 1945.
Okay, und was haben diese Pogrome besagt?
Die haben gesagt, das war eine war auch in der Slowakei, dass die Juden, ein jüdischer Kinderarzt, irgendein Kind geimpft hat, was gestorben ist. Dann war wieder diese Verschwörungstherapie und es ging man gegen Juden offen vor.
Mhm. Ja, unklar. Also das wusste ich nicht zum Beispiel, dass wirklich dann in Polen da in Polen diese waren Strömungen waren.
Sehr mehr in der Slowakei war diese eine gegen den Kinderarzt.
Unglaublich, ja. Der andere Zeitzeuge Leon Weintraub, ich weiß nicht, ob der Name Ihnen was sagt. Der,
ja, der aus Schweden.
Genau, aus Schweden, den habe ich auch hier in München interviewen dürfen. Also hier mal...
ich kenne ihn gut.
Genau,
er
war...
Er ist schon 97.
Ja, ich glaube sogar noch älter. Ich glaube, er ist 1. Januar eingetragen, 1926, aber er hat gesagt, er weiß nicht, ob er...
Aber 26, da kann er noch nicht.
Oder 6.
Nein, da könnte 97 sein.
Letztes Jahr habe ich den auch im Herbst in München getroffen. Da war er bei einer, ich glaube vom BR hat er dann so ein Interview gegeben.
Leon und, Weintraub, ja, kenne ich.
Genau, und der hat das dann auch erzählt. Der war ja aus Lodz und hat das dann auch eben erzählt, dass er dann da auch, ich glaube Medizin, der ist ja Gynäkologe,
gewesen.
Dass der dann auch das Land verlassen hat aufgrund dessen, ja, wegen den großen antisemitischen Strömungen und dann nach Schweden gegangen ist.
Ja.
Und da war ich sehr erschrocken, das zu hören, dass es dann in den 60er Jahren, also eigentlich, wo man denkt, es hat sich weiterentwickelt und das
Aber
Ruhe,
Sie,
genau.
Sie sehen eigentlich, dass es nie Ruhe ist. Es gibt ruhigere Zeiten, wo das so schläft ein bisschen. Latent immer vorhanden und jetzt sogar manifest. Offener Antisemitismus auf den deutschen Straßen.
Mhm.
Das ist für uns alle. Ich spreche auch natürlich für die anderen, weil ich das lese, was die sagen. Und das ist wirklich eine einzige Katastrophe. Ich gucke jetzt aus Neugier. Ist nicht wichtig.
Wie könnte man Ihrer Meinung dem entgegenwirken oder dem vorbeugen? Ist wahrscheinlich schon zu spät.
Aber sich vorbeugen kann man keine Krankheit, die schon vorhanden ist. Aber man musste natürlich diese Demonstrationen verbieten, dass man hier auf dem deutschen Boden solchen Hass gegen Juden wieder verbreitet. Also da musste Staat durchgreifen. Und zwar strafrechtlich, finde ich.
Ja.
Aber die machen nichts. Die machen eine Gedenkveranstaltung nach der anderen. Nie wieder und wir haben immer wieder.
Ja.
Und schon wieder.
Genau, weil die Erinnerungskultur ist ja sehr hoch gehalten. Immer wieder ist irgendein...
Aber es sind so ein bisschen Krokodiltränen, die hier geweint werden, weil das nicht aufhört, wird mehr und passieren tut nichts. Wenn ich 100 Euro zahlen muss, weil ich so blöd bin und so schnell fahre, dann mache ich das nächste Mal nicht.
Oder noch, bei 100 Euro sagt man wahrscheinlich gar nichts, aber wenn man jetzt 1000 Euro mal zahlen müsste.
Ja, die mussten ja das einfach beschließen, aber die beschließen gar nichts. Mhm. Die quatschen nie wieder und dann haben wir es.
Ja. Wie könnte Deutschland Ihrer Meinung nach mit dem Israel-Konflikt umgehen? Was wäre wünschenswert?
Ja, dass sich hinter Israel stellt, das ist ja nicht nur, was sie sagen. Die stellen sich, aber wenn dann zu einer UNO-Resolution kommt, dann ist man neutral. Ja? Mhm. Also das fand ich unbeschreiblich. Mhm. Und nicht nur ich, auch meine Freunde. Mhm. Dass Deutschland sich der Stimme enthält, das ist das Feigeste, was überhaupt existiert. Was ist das für eine Haltung?
Es sind ja wirklich sehr viele Überlebende des Holocaust ja nach Israel gegangen, nach dem Zweiten Weltkrieg, und leben auch noch.
Weil sie meinten, dass das sicher für sie ist.
Und leben
und
ja.
Sie sehen, man hat das nirgends sicher.
Also für mich ist es unbeschreiblich, woher überhaupt Antisemitismus oder Hass auf Völker, Hautfarben, Religionen kommen kann.
Ja, aber das ist anderen sehr klar.
Ja, also es könnte es ganz erklären.
Die ganze Hitlerlehre beruht an Übermenschen, Rassenlehre, unwürdiges Leben, wenn jemand behindert war. Also die haben, wenn jemand Bücher geschrieben hat, wir hatten Bücherverbrennung, wir hatten entartete Kunst, wir hatten alles, was nur möglich ist, versucht zu eliminieren.
Das stimmt. Dieser Spruch, wer Bücher verbrennt, verbrennt irgendwann Menschen. Ich weiß nicht, wer den gesagt hat.
Wer hat das gesagt? Primo Levi, glaube ich. Aber das müssen Sie auch noch nachprüfen. Mhm.
Ich glaube, nach den Verbrennungen am Königsplatz, da waren ja sehr große Bücherverbrennungen.
10. Mai ist das.
Genau, hat er das gesagt gehabt. Sie hatten gesagt, dass Sie lange Zeit nicht darüber gesprochen hatten, über Ihre Zeit. Was hat für Sie den Ausschlag gegeben, dass Sie Ihre Geschichte teilen möchten?
Also ich wollte immer schon schreiben, ein Buch. Über unsere Familie, also kein Roman oder so. Und ich habe das einfach nicht gepackt. 3 Kinder, Kinderarztpraxis. Ich habe mir Notizen zwar gemacht, aber die Ruhe, die sie brauchen, das war immer was dazwischen.
Vor allem beim Schreiben muss man ja wirklich in sich gehen. Und da, wie Sie schon sagen, man braucht die Ruhe, man braucht das Gefühl dazu.
Deswegen kam das auch so spät. Wirklich zu spät. Bei mir aber noch nicht zu spät. Ja, ich hatte den Herzinfarkt gekriegt und dann habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt überleben sollte, dann mache ich das. Mhm. Und das habe ich erfüllt. Ich habe es überlebt, fast 10 Jahre. Wird im Februar 10 Jahre. Und das war 14. Und dann waren die Kinder groß und also selbstständig. Mhm. Aus dem Gröbsten an den Unis. Und dann hatte ich mir dann versucht, das seriös anzugehen mit Verlag und einen Agenten und allem. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass man einen Agenten dazu braucht. Und natürlich wusste ich Verlag, aber die haben mich angeschaut. Ich war so naiv. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir das richtig. Einen Agenten. Und dann ging es schon schnell. Das war einfach professionell.
Mhm. Dass der vermittelt ja zwischen Verlag und Autor oder Autorin und dann schaut der, welcher Verlag passt zu welchem Thema?
Ja, er hat das sehr gut gemacht. Mhm. Also haben wir auch wieder mal ein bisschen Glück gehabt.
Mhm. Ist die Agentur in München?
Nein.
Nein.
Eine Agentur ist, er hat sich, die war in Berlin, die Agentur Eggert. Aber er hat sich inzwischen selbstständig gemacht und vermittelt weiter. Aber er macht noch durch Eggert zu Ende diese Sachen, die er denen gebracht hat. Mhm.
Mhm. Können Sie sich an den Tag erinnern, als Sie das erste Mal wieder in Auschwitz waren?
Ja.
Was für Gefühle Sie da erlebt haben?
Also da war mein Sohn vielleicht 9, er ist 85 geboren. Das heißt, das war so 96 oder so, wir sind in den Pfingstferien gefahren. Ich hatte ein neues Auto. Und dann habe ich gesagt, wir fahren nach Bratislava mit dem neuen Auto. Das musste man, früher musste man die Autos einfahren. Und dort haben wir einen Freund, der mit mir in die Schule gegangen ist, aufgegabelt, weil ich wollte nicht alleine, hatte ich ein bisschen Angst gehabt, nach Auschwitz allein zu fahren durch Polen. Und da hat er gesagt, ich fahre dich mit dem neuen Auto. Und da waren wir total unbekannt. Wir waren anonym. Und dann war 2010, wo ich für die entdeckt wurde als Überlebende, weil meine Freundin ist Historikerin und die hat sich mit dem Schicksal des slowakischen Juden befasst und war in Auschwitz im Archiv und hat gesagt, Eva Umlauf, die kenne ich, die wohnt in München. Aber die kannten keine Eva Umlauf, die kannten nur Eva Hecht, das war mein
Mädchenname.
Und dadurch, dass das Mädchenname war, wurde ich gefunden. Mhm. Weil wir Frauen sind so blöd, dass wir heiraten und den Namen des Mannes nehmen. Und das ist nicht so ganz klug. Mhm. À la longue gesehen. Das machen die selbstbewussten Frauen heutzutage nicht.
Mhm. Das stimmt, entweder behält man jeder seinen Namen oder der Mann kann ja auch mal den Namen annehmen.
Ja, jetzt sind andere Gesetze, andere Sitten, andere Generation. Mhm. Ja.
Ja. Ja, früher war das ganz normal, dass man...
Ja, dass man den Namen gewechselt hat. Und so war's.
Also ihr Name war noch in den Unterlagen
natürlich,
vermerkt.
Hieß ich auch so. Mhm.
Mit der Nummer wahrscheinlich, die war ja
alles registriert.
Wichtiger, nenne ich es jetzt mal, als der eigentliche Name. Man musste sich ja mit der...
Geburtsdatum, alle hat gestimmt. Mhm. Naja, und so war's.
Und so sind Sie
und dann bin ich, 2010 habe ich meine Krankengeschichte bekommen von ihr und 2011 war ich eingeladen, die erste Rede am 27. Januar zu halten.
Und wie kann man sich das vorstellen, diesen Tag für Sie?
Sehr aufregend.
Das glaube ich, ja.
Es war so keine große Feier, aber waren schon aus Deutschland und aus anderen Staaten Staatsleute. Bei uns war der Wolf damals Präsident. Mhm. Und jeder hat 5 Minuten gekriegt. Meine Kinder waren dabei, meine Schwester war dabei. Und dann habe ich dieses Jahr auch eine Rede gehalten. 23. Im Jahr habe ich gesagt, wieso schon ich wieder? Also jetzt werde ich keine mehr halten, habe ich für mich. Mhm. Man braucht sehr gute Nerven dafür.
Das glaube ich, ja. Mhm. Dem Ganzen gegenüberzustehen wieder. Mhm. Sind Sie auch durch das Lager dann gelaufen? Haben Sie den Ort nochmal angesehen?
Da, immer wieder habe ich mir. Aber diese Sachen, wenn man tatsächlich eine Rede hält, dann habe ich mir den Ort nicht angeschaut. Mhm. Ja, das war, jetzt wird noch eine große Geschichte. 25. 80 Jahre.
Ja, das ist wieder ein Jubiläum in Anführungszeichen.
Ja,
die volle Zahl.
Ja. Und die 70. war auch sehr aufregend.
Mhm, das glaube ich. Mhm. Was könnte man, oder welchen Ratschlag würden Sie der jungen Generation mit auf den Weg geben? Also ich spreche jetzt von wirklich Jugendlichen, jungen Erwachsenen.
Dass sie die Zukunft sind, dass sie die Demokratie schützen müssen und dass sie keine undemokratische Partei wählen wollen, dass sie mal Hirn einschalten.
Mhm. Wie könnte dem entgegengewirkt werden, Ihrer Meinung nach?
Ich habe Ihnen gesagt, dass man einfach Straftaten strafrechtlich behandelt. Mhm. Ich glaube nicht, dass man mit denen viel reden muss. Mhm.
Einfach Verstöße gegen die Demokratie einfach
rausschmeißen, die man kann, einsperren, die man muss. Mhm. Und nur da, es ist auch Gewaltzunahme, es ist wieder irgendein Schüler irgendwo erschossen worden, nicht weit.
Ja.
Also das kriegen wir amerikanische Verhältnisse oder sowas.
Das stimmt. Mhm. Also liest man immer häufiger diese Gewalttaten, die eben von wirklich 12-Jährigen zum Teil begangen werden. Mhm. Also wirklich sehr erschreckend.
Ich finde, dass es ist nicht gut läuft.
Wie geht es Ihrer Schwester mit dem Wissen? Weil sie ja letztendlich, weil sie ja viel zu klein, um das...
Meine Schwester ist nach dem Krieg geboren. Mhm. Sie, zählt nicht zu Überlebenden.
Ach so.
Datummäßig.
Ah, okay.
April 45. In Auschwitz war schon seit Januar kein Krieg. Aber meine Schwester, die ist 78 und die lebt in Deggendorf und der laut der AfD um sich, ja. 29%. Wir ändern das nicht. Wir können reden um den heißen Brei, seitdem man sich nicht was tut auch, nicht nur reden.
Ja, aktiv werden.
Ja.
Besuchen Sie auch Schulen?
Ja,
ja? Viel. Dann können, würde ich Sie gerne einladen, vielleicht meine Schule zu besuchen.
Wie alt sind Ihre Schüler?
Es 5. bis 10. Klasse ist eine Realschule.
Ja.
Und ich habe derzeit eine 9. und eine 10. Klasse in Deutsch.
Ja, die geht schon.
Genau, ab dem Jahrgang.
Ich bin in Traunstein.
Mhm.
Am Dienstag in einer Woche.
Okay.
Mhm. Haben Sie noch viel?
Nee, ich habe nicht mehr viel. Ja, also das wäre natürlich... mein Ziel ist es natürlich, durch den Podcast viele Stimmen zu sammeln, die eben... was über, also erlebt, überlebt haben.
Aber das kommt nicht in BR oder so, der
nein,
Podcast.
Nein, das ist
privat.
Genau, privat. Der ist zwar auf den Plattformen zu hören, auf denen man Podcasts anhören kann. Der ist kostenlos. Und genau, da ist mein Ziel eben, ja, die Erinnerung lebendig zu halten und einen Beitrag zu leisten.
Ich meine, wenn Sie schon im Podcast sind, das ist schon auch... für junge Leute.
Genau, ja, dass man eben vor allem jetzt in meiner Position als Lehrerin, dass man da ja das weitergibt an die junge Generation, dass man da ja denen das an die Hand gibt. Wie war das damals?
Wie viel Einwohner hat Rosenheim?
Ungefähr 65.000 hat Rosenheim. Werden jetzt auch immer mehr oder wächst auf jeden Fall die Stadt. Und ja, 65.000 war jetzt gleich der letzte Stand.
Sehr gut.
Ja,
sehr gut.
Genau. Mhm. Ja, ich bin gebürtig aus Rosenheim und fahre jetzt eben seit...
Hierher.
Ja, genau.
Ach, das ist in München jetzt, wo ich werde.
Genau, in München, ja. Ja, jetzt würden sich meine Schüler auf jeden Fall freuen, weil die wissen von mir eben, ich teile das sehr gerne, diese Erinnerungen.
Okay, und dann schreiben Sie mir ein paar Daten.
Ja,
vielleicht
welcher Monat vielleicht gut passen würde bei Ihnen. Also meine Schulleiter, also mein Schulleiter wäre da bestimmt auch sehr interessiert dran.
Ja, besprechen Sie das mit ihm und wir bleiben in Touch jetzt.
Ja, in Touch. Genau.
In Touch.
Ja. Ja, vielen Dank auf jeden
Danke
Fall
auch.
Für Ihre Offenheit und dass Sie es bestimmt nicht einfach, die Geschichte immer wieder als Zuhörer zu bekommen, ist natürlich was anderes wie emotional das wieder...
Ja, das
zu durchleben und zu erzählen.
Man ist schon emotional sehr eingebunden.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht einfach
Schön,
ist.
Schön, dass wir das hingekriegt haben.
Ja, vielen lieben Dank.
Ja.
History Wissen. Heute geht es um das emotionale Gefühlserbe sowie die Vererbung von Traumata. Bombennächte und Trümmer. Tod und Elend. Deportation, Aufwachsen in Lagern, Hunger, Angst vor Ermordung, Selektion, Massenmorde. Die Kinder im Krieg haben Schreckliches erlebt. Wirklich verarbeitet haben die wenigsten, was in dieser Zeit auf ihre Psyche einwirkte. Laut dem Psychotherapeuten Peter Brockner-Knivent werden die Erlebnisse dann an die Nachkommen unbewusst weitergegeben. Auch er selbst hat so ein Traumata erlebt. Seine jüdischen Eltern hatten nur knapp die Verfolgung der Nazis überlebt. Viele Angehörige wurden ermordet. Ein Verlust, der die Familie tief prägte. 1956 flohen seine Eltern mit dem Zweijährigen während des ungarischen Volksaufstandes nach Chile. 1970 dann aus der Angst vor der linken Regierung unter Salvador Allende nach Deutschland. Er sagt, das Trauma wird unbewusst über Sprache und Verhalten in den Kindern deponiert. So werden die Kinder zu Trägern von unverarbeiteten und vor allem auch unausgesprochenen Erfahrungen der Eltern. Laut Forschungen sind 60% der damaligen Kriegskinder traumatisiert und haben diese Traumata zum Teil an ihre Nachkommen übermittelt. Das bedeutet, die schlimmen Erfahrungen wirken über Generationen hinweg und können verschiedenste psychische Probleme verursachen. Erinnerungen an sich können nicht vererbt werden. Es ist nicht möglich, dass die Enkelin beispielsweise innere Bilder von den Kriegserlebnissen ihrer Großmutter hat, sagt die Traumaforscherin Ulrike Schmidt vom Max-Planck-Institut in München. Es ist aber möglich, dass intensive Stresserlebnisse molekular auch auf das Kind übertragen werden. Das nennt man dann transgenerationale Epigenetik. Eine Studie zum Hungerwinter nach Kriegsende macht zum Beispiel deutlich, wie sich das Trauma einer ganzen Gesellschaft in der DNA wiederfindet. Es hat sich gezeigt, dass die Nachfahren der hungernden Kinder für magere Zeiten besser gewappnet sind. Sie können zum Beispiel Zucker und Fett besser verwerten. Natürlich hängt es davon ab, wie stark die Traumatisierung bei den Eltern ist. Für die Generation der Kriegskinder kann man sagen, je jünger, desto schlimmer. Denn ein Baby hat überhaupt keine Wahlmöglichkeiten. Es kann nicht einmal weglaufen. Bei einem traumatischen Ereignis, wie beispielsweise bei einer Flucht oder einem Luftangriff, kann es nur erstarren. Für die nachfolgende Generation ist es dann ein immenser Unterschied, ob ein Elternteil betroffen ist oder sogar beide Eltern traumatisiert wurden. Die Übertragung findet immer auf zwei Ebenen statt. Einmal die direkte Traumatisierung durch unerfüllte Bindungsbedürfnisse und die Kopie des vorgelebten Verhaltens und die indirekte Traumatisierung durch Übertragung der Zellinformationen. Sämtliche Prägungen und Lebensweisheiten wurden ungefiltert an die nächste Generation weitergegeben. Und diese stellt nun, zum Beispiel in der Lebensmitte angekommen, häufig tiefgreifende Probleme bei sich selbst fest. Der Körper verkapselt traumatische Erfahrungen in einer akuten, lebensbedrohlichen Situation. Und wenn diese wieder angeschaltet werden, zum Beispiel durch äußere Reize, das kann ein bestimmter Geruch sein, ein Geräusch, dann ist der Körper wieder zu 100% im Erleben dieses Traumas und das komplette Überlebensprogramm wird wieder neu gestartet. Wenn euch das Thema interessiert, gibt es noch einen Buchtipp von mir. Und zwar von Matthias Lohre, Das Erbe der Kriegsenkel. Was das Schweigen der Eltern mit uns macht. Vom Gütersloher Verlagshaus. Erschienen 2016. In dem Buch zeigt der Autor, wie die NS-Zeit und der Zweite Weltkrieg bis heute in der Enkelgeneration nachwirken. Über die Beständigkeit unterdrückter Gefühle hat er mit Traumatherapeuten, Historikern und anderen Kriegsenkeln gesprochen. Sein Fazit: Geschichte wird auch ungesagt weitergegeben. Vergessen Sie das Kind. Es wird nicht leben. Mit diesen Worten wird Eva Umlaufs Mutter Anfang 45 in Auschwitz konfrontiert. Ihre Tochter ist mit 2 Jahren eine der jüngsten im Lager. Sie ist abgemagert und todkrank. Eva wird sich später nicht an diese Zeit erinnern können. Und dennoch schlummert das Erbe ihrer Vergangenheit unter der Oberfläche und prägt ihren gesamten Lebensweg. Bewusste Erinnerungen an die ersten Lebensjahre hat sie nicht. Aber etwas in Eva sagt ihr, dass sie Erlebnisse in sich trägt, die kaum zu ertragen sind. Es sind Gefühlserbschaften, die transgenerationell weitergegeben werden. Ihre Mutter Agnes Hecht überlebt den Holocaust, aber nach der Befreiung spricht die Familie kaum über das, was geschehen ist. Man will nach vorne blicken, die Schmerzen hinter sich lassen. Es sind Familiengeheimnisse, die jeder wahrt. Erst als Dr. Eva Umlauf 2014 einen Herzinfarkt erleidet, beginnt sie, ihre Geschichte im Detail selbst zu recherchieren. Sie reist in Archive, trifft sich mit Historikern, recherchiert bis ins Kleinste. Besonders schmerzhaft wird es, als sie herausfindet, dass sie als 2-Jährige im Vernichtungslager Auschwitz im Winter 44 monatelang von ihrer Mutter getrennt ins Krankenlager des berüchtigten Dr. Josef Mengele gebracht wurde. Trotz mehrerer erneuter Schicksalsschläge und Herausforderungen behauptet sich Eva Umlauf in ihrem neuen Leben in Deutschland. Sie arbeitet bis heute erfolgreich als Kinderärztin, ist Mutter 3er Söhne, absolviert eine 2. Facharztausbildung und ist noch heute als Therapeutin beruflich tätig. Mit ihrem Buch will sie die Menschen vor dem Vergessen retten und die Geschichte der Familie aufzeigen. Es war zudem ihr Weg, ihre Gefühlserbschaft zu bewältigen. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit Eva Umlauf persönlich sprechen durfte. Sie umgibt eine ganz besondere Aura, bei denen man nicht nur ihren Worten lauscht, sondern ihr gelingt es, dass diese einem tief unter die Haut gehen. Wenn auch du dir ihre Geschichte angehört hast, dann gehörst auch du zu den Menschen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter. Gerne kannst du mir auch eine positive Bewertung dalassen und den Podcast Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Sei nächste Woche auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.